Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pot of Ink. Ich glaube, wir sind bei Folge 12, aber ich kann nicht zählen. Und heute habe ich mir wieder eine Gästin eingeladen. Das ist die Steffi von
Hallo.
Fieberherz. Und wir reden heute über, warum wir Dystopien müde sind und warum und was wir gerne für Utopien, nicht Utopien, Utopien lesen möchten. Und möchtest du dich einmal kurz vorstellen, Steffi?
Ja, sehr gerne. Genau, erstmal nochmal Hallo an Anne, an alle.
An Anne und alle. Okay, alles klar.
Okay,
Ich heiße Anna.
ich weiß, ich weiß. Das war
Anna und alle.
okay, das ist schon mal erstmal, erster, besser, bester Rausschneidepunkt ist schon mal der hier. Okay, die
Jo.
Müdigkeit greift den Mund an. Sorry. Genau. Ja, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Steffi Koschka ist mein Name. Ich blogge hauptsächlich in letzter Zeit aus Gründen, die ihr wahrscheinlich alle nachvollziehen könnt, weniger auf fieberherz.de. Bin entsprechend auch auf Twitter und Instagram unterwegs und würde mich jetzt eher so als so eine Art Allround-Wesen bezeichnen. Ich arbeite im Bildungssektor, interessiere mich aber auch sehr für Fotografie, für moderne Kunst, Grafikdesign, Illustration, Prosa, sage ich jetzt mal selber schreiben, aber auch lesen, Poesie selber schreiben und lesen und ja, immer sich künstlerisch weiterentwickeln und die Welt und sich entdecken. Das ist so mein Steckenpferd.
That's cute. Genau, und wir wollen heute sprechen über erst, warum wir Dystopien leid sind und dann, was wir finden, was man besser schreiben könnte oder was wir besser lesen wollen. Und das würde dann halt mehr so in Richtung Utopie gehen. Aber das ist dein Themenvorschlag, deswegen würde ich sagen, vielleicht machst du da mal so den Einstieg, wenn du möchtest.
Ja, ich glaube, da ist auch schon die erste Schwierigkeit so ein bisschen angeklungen und zu der kommen wir sicherlich später nochmal. Ist es überhaupt möglich, eine reine Utopie zu schreiben, die man lesen will? Ich sage an dieser Stelle nein und dazu kommen wir dann nochmal später. Genau, nee, also das hat tatsächlich angefangen so ein bisschen 2019, wo ich das Gefühl bekam, nach und nach, dass diese ganze Fridays for Future-Bewegung immer mehr ja, herablassend behandelt worden ist, wirklich auch von führenden PolitikerInnen, dass immer mehr gesagt worden ist, so, ja, ihr macht das ja nur einfach so, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr was bewegen könnt, ihr wollt ja nur freitags frei haben, Bildung ist viel wichtiger als eure Zukunft. Moment, was? Und ich war
Moment.
einfach die ganze Zeit nur sau stolz auf diese jungen Menschen und habe wirklich gedacht, so ihr schafft es, was ich mich nie getraut habe. Ihr kriegt eure Ärsche hoch, ihr macht euch laut, ihr macht euch sichtbar. Besser geht's nicht mehr, weil mehr könnt ihr an dem Punkt nicht machen. Ihr habt das Instrumentarium, was euch die Demokratie bietet, aber zum Maximum ausgereizt. Aber es hat nichts gebracht. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, dass ich irgendwie in der Zeit lebe, so gut es uns in diesem Land auch an vielen Stellen, formuliere ich es mal, gut geht, im Vergleich zu manch anderen Ländern vielleicht. Hatte ich aber irgendwann das Gefühl, wir bewegen uns auf der Stelle, das wird irgendwie alles düsterer, was die Zukunft angeht, weil wenn Leute so behandelt werden, die nichts weiter wollen als eine lebenswerte, sichere Zukunft, deren einziges Ziel nicht ist, wir müssen unbedingt den Mars besiedeln, weil wir kriegen es nicht geschissen, diesen Planeten nicht kaputt zu machen. Wie soll das dann alles ausgehen, wenn das schon nicht ernst genommen wird, wenn Klimaziele nicht umgesetzt werden? Das kann ja dann alles nur scheiße werden. Und ganz lange habe ich dann irgendwie gedacht, okay, die Dystopien, die ich lese, die ich sehe, die geben mir alle recht. Ich habe da ganz oft nickend gesessen und gedacht, so, ja, passt. Ja, wir gehen alle den Bach runter. Super. So, aber irgendwann war ich einfach bockig und habe gesagt, ich habe aber auch keine Lust darauf. Wir haben so viel Potenzial, Menschen haben so viel Potenzial, an Mist zu bauen. Ja, grandios. Aber auch so viel tolle Dinge, die wir schaffen könnten, inklusive uns den Wunschraum zu erschaffen, der so viel mehr Menschen hilft, als das jetzt tut. Dass wir einen zukunftsweisenden Raum schaffen können. Das klingt jetzt alles irgendwie pathetisch und husch husch, aber das ist ja wirklich so. Wir haben das
Nein,
Potenzial.
ich finde, ja, ich Ich finde bei solchen Sachen immer ganz seltsam, in Anführungszeichen, dass wir quasi wie noch nie vorher an so einem Wendepunkt stehen, weißt du? Also entweder kriegen wir die Kurve und haben die Möglichkeit, was richtig, richtig Geiles zu machen. Auch mit den ganzen Erfindungen, die jetzt in letzter Zeit gemacht werden. Oder wir rasen sehenden Auges in die Apokalypse. Und dazwischen scheint es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht viel zu geben. Und da ja dieses wir rasen in die Apokalypse passieren wird, wenn wir nichts tun, also wenn wir es so weiterlaufen lassen, wie wir es jetzt machen. Und weil viele jetzt gerade auch durch Corona, ne, aber das ist jetzt noch nicht der Schwerpunkt, eher so das Gefühl haben, wir sitzen es eher aus, anstatt wirklich aktiv und proaktiv ne, zu handeln, habe ich das Gefühl, dass viele dann halt eher da stehen zu so sagen, okay, wie könnte denn der Untergang kommen? Weil ich sehe nicht, dass irgendwie was dafür zu unternommen wird, ihn abzuwenden, weil ja ganz klar ist, was wir machen müssen, um ihn abzuwenden. Weißt du, was ich, weißt du?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass viel dann darüber philosophiert und geschrieben wird, quasi welche der, also Laster ist jetzt doof, weil das klingt so christlich, aber welche der Sachen, die uns dann hinterher in den, ja, in die Apokalypse stürzen könnten, wird uns zuerst dahin bringen. Und, was wird uns quasi zuerst zerstören von dem, was wir hier gerade machen? Und
Das ist
dementsprechend
echt.
habe ich halt viel das Gefühl, dass das der einzige Fokus ist, den man sich ausdenken kann. Und ich bin so, aber warum? Dann akzeptiert man doch von vornherein, dass es nichts anderes mehr geben kann, als wir rasen in irgendeiner Weise auf
Ja.
die Apokalypse zu.
Ja.
Ja, also ich bin dann so, ich halte es gerne mit Wittgenstein. Oh, ich klinge so pretentious, es
Oh.
ist unfassbar
Oh.
schlimm, aber ne, die Grenzen meiner Worte bedeuten die Grenzen meiner Welt. Wenn wir uns keine Utopie noch nicht mal in Schrift überlegen können, was bleibt uns da? Wie wollen wir denn eine umsetzen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ne, das ist so. Also dieses Leben da halt, ich sag mal, ich kann es ja irgendwie auch nachvollziehen. Also jetzt die ganzen Jahre, wo diesen ganzen, also auch so Jugenddystopien oder generell Dystopien sehr gehypt worden und glaube ich auch immer noch relativ sind. Bin ja jetzt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, gebe ich zu, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die so schnell verschwinden werden. Ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, einfach nur, dass es sich halt noch hält. Das ist halt genau das, das spielt immer wieder in das Narrativ der Untätigkeit herein.
Ja.
Weckt halt die Hoffnung, dass nachdem etwas passiert ist, dann wenigstens Leute sich auflehnen gegen das kaputte System, was entstanden ist aus Untätigkeit. Und das ist
Ja.
auch etwas, was ich sehr anstrengend finde. Das ist erstmal, das klingt erstmal toll, weil das Gefühl der Untätigkeit kennen wir, glaube ich, alle. Selbst Leute, die sich engagieren, jeden Tag, gehen
Ja.
irgendwann auf dem Zahnfleisch und sagen, ich komme nicht mehr weiter und ich muss mich jetzt entscheiden für mich oder für das große Ziel. Aber beides gleichzeitig funktioniert relativ schlecht,
Ja.
wenn zu wenige Leute an einem Strang ziehen.
Ja, die
Ne?
Sache ist halt, dass das immer bedeutet, also gerade in der jetzigen Sache, wenn man halt vor der Entscheidung steht, kann ich mich und meine mentale Gesundheit quasi retten oder den Planeten, ist ja nicht gesichert, dass man den Planeten wirklich rettet. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, es ist halt wirklich nicht es ist halt wirklich genau das, was du sagst. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das irgendwie worth it, sich da vollends reinzusetzen in irgendeiner Weise, weil halt, genau wie du es gesagt hast, dieses Runterspielen, Ignorieren von Fridays for Future, die ja wirklich eine im Prinzip noch sehr harmlose Organisation sind oder ein sehr harmloses Protestziel, was wir da haben. Bitte lass uns nicht sterben. Thank you.
Ist so rudimentär, ne? Das
Ja,
ist
ist so
so.
rudimentär so, ey Leute, wir wollen nicht, dass die Menschheit in 2 Generationen einfach weg ist. Und ich bin da immer wieder erstaunt, dass also diese Jugenddystopien, also ich zumindest sehe so in der öffentlichen Wahrnehmung, dass diese Jugenddystopien großteils ersetzt wurden durch so College-Geschichten. Weißt du, was ich
Okay.
meine?
Nee,
Also
wie
so.
gesagt, ich bin ja nicht mehr auf dem laufenden
Okay,
College. Also
okay. Also.
Zombies im College, ist das damit
Nein, 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 nein.
gemeint?
Sondern, also früher in Anführungszeichen, vor 6 Jahren oder so, ne?
Okay.
2015, da war Panem. mega immer noch groß, da kamen die ganzen Filme raus und da gab es diese ganzen Dystopien, die sich auf irgendeinen kleinen, auf irgendeine kleine Sache eingespielt haben und die halt wirklich bis zum Ende durchgespielt haben, ne? Also Panem hat eine Revolution gezeigt von einem Unjust System quasi und diese ganzen anderen Jugendbücher, die auch in irgendeiner Weise in der Zukunft gespielt haben und wirklich dieses Dystopische durchgesetzt und durchgekaut haben, die gibt es immer noch. Da hast du völlig recht. Es gibt beispielsweise eine, die voll in dieses Narrativ reinspielt, wie rational muss man eigentlich sein, um am öffentlichen Diskurs teilnehmen zu können. Wo es dann wie bei Divergent damals ist, da wurden die ja in vier Klassen aufgeteilt, ne? Und ich mag Divergent nicht, aber trotzdem, und da war es
Dito.
dann so, du wirst halt entweder in das emotionale oder in das rationale Lager eingeteilt und die emotionalen werden halt quasi nicht voll genommen. Ich habe das bisher noch nicht gelesen, aber es ist halt so dermaßen, spielt es quasi in diese Masche rein, okay, wenn du nicht rational genug bist, dann bist du kein vollwertiges Mitglied mehr der Gesellschaft. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch ein bisschen kurz gedacht, weil es geht ja nie darum, dass du die Emotionen komplett rauslassen sollst, nur dass du dich nicht von Fake News quasi verleiten lassen sollst. Weißt du, was ich meine? Und also solche Sachen gibt es immer noch. Und ich gucke gerade so in mein Regal, aber ich habe schon immer mehr Fantasy als diese Dystopien gelesen. Und die Dystopien machen mir seit dem Punkt eigentlich schon keinen Spaß mehr, wo ich weiß, dass der Großteil davon gar nicht funktionieren kann, weil die Technik dahinter so kacke beschrieben wird. Und
Okay, da kennst du dich besser aus als
genau,
ich.
und da habe ich schon mal einen Vortrag auf dem Litcamp drüber gehalten, dass in den meisten Fällen die ganze Technik, die man sich da ausdenkt, um halt das zu verarbeiten, was da passiert, einfach kompletter Humbug ist. Und irgendwie macht es dann keinen Spaß mehr. Die großen gesellschaftlichen Sachen, so wie Handmaid's Tale und so, die sind immer super und die kann ich fast nicht lesen, weil sie so sehr wehtun. Aber sobald da irgendeine Art von Technologie hinter ist, bin ich großteils einfach so, ach nee, lass mal stecken, lass mal stecken.
Gut, es ist ja jetzt, abgesehen jetzt von der persönlichen Präferenz, Verzeihung, Frosch im Hals, abgesehen von der persönlichen Präferenz und einfach von deinem Know-how, dass du auch schneller beurteilen kannst, da ist etwas realistisch, gut, schlecht geschrieben, wie auch immer,
Ja.
spiegelt es ja, finde ich, trotzdem etwas wider, was seit vielen Jahrzehnten durchaus ein Gedankenspiel der Gesellschaft ist, also technische Abhängigkeiten. Und
Ja, klar.
was machen die mit uns, mit unserer Gesellschaft? Na, also da finde ich, das ist jetzt kein Buch, sorry. finde ich zum Beispiel, Gattaca ist ein relativ alter Film, der auch hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der Sachen, die dargestellt worden sind, also technologische Möglichkeiten, Realismus, durchaus hinterfragt worden ist, aber das Grundprinzip, das Grundgedankenproblem war ja durchaus eines, das immer noch aktuell ist. Also, dass wirklich Menschen, bevor sie geboren werden, optimiert werden. So. Das
Ah,
ist
das ja.
also, genau, das ist quasi nur noch, dass es irgendwann nur noch eine Generation gibt, die nur noch genetisch optimiert zur Welt kommt. Also auf jeden Fall perfekte Intelligenz, perfektes Aussehen hat, wo ausgelöscht sind die auftretende Erbkrankheiten, komplett aus dem Erbgut entfernt werden. Und wo dann aber herabgeschaut wird auf die, die noch auf natürliche Weise auf die Welt gekommen sind, nämlich mit Liebe. So, ach so, dann habt ihr euch, ne, so, ach, und da habt ihr euch gar nicht dazu entschlossen, für das Kind irgendwie da das wegzumachen, die ganzen genetischen Dispositionen irgendwie zu entfernen, wenn die negativ sind. So, finden wir ja gar nicht gut. Und das sind ja dann Menschen zweiter Klasse. Ne? Also, das ist so
Ja.
eine Grundprämisse bei dem Film. Und das ist auch eine Art von Dystopie.
Definitiv, wir haben das damals im Ethik- oder Philosophieunterricht sogar besprochen mit
Ja, ach cool.
genetische. Ja, also ich meine, ist ja noch nicht so lange her bei mir, das Abi. Und wir haben das auch besprochen, dieses, was wäre, wenn man genetisch also wenn man das optimieren könnte. Und halt, da war auch nur, okay, wir setzen nur die Embryonen. Ich weiß nicht, ob das schon Embryonen sind, aber die befruchteten Eizellen ein, wo wir schon sehen können in der DNA, dass die keine Gendefekte haben oder so. Und dann war halt auch schon, das sollte man das machen, ist das gut? Und dann war halt, ne, genetisch optimierter Mensch und so weiter. Klingt total spannend und ist auch für mich mega spannend, weil das ist ja wirklich was, was genetisch kommt, würde ich sagen. Aber inwiefern halt und inwiefern wird es vorher reguliert, bevor es quasi schon, bevor es geht, weißt du, was ich meine?
Und da kommt jetzt ein wichtiger Punkt, finde ich, an dieser Stelle, sich diese Frage zu stellen. Die würde jetzt abgebildet werden in manchen Science-Fiction-Sachen mit einem negativen Entwurf, ne, also quasi einen dystopischen Entwurf, was da alles schiefgehen kann. So, das hat die
Ja, genau.
Funktion, dass wir vielleicht jetzt nicht untätig sind. Es wird also in der Regel angenommen, dass eine Dystopie in der Regel etwas ist, was in der Zukunft spielt und was eine negative Entwicklung jetziger Ereignisse darstellt. So, und wenn wir dann wieder bei dem Untätigkeitsgedanken sind, könnte man ja zum Beispiel überlegen, okay, was darf ich alles nicht tun, damit das alles sich so negativ
Ja.
entwickelt, wenn ich zum Beispiel im medizinischen Bereich angestellt bin? Wie könnte ich mich da einbringen? Keine Ahnung, um da etwas zu ändern oder wer könnte das tun, wie auch immer. Und das ist, finde ich, durchaus berechtigt. Ich finde, also wenn ich irgendwie sage, ich bin der Dystopien müde, würde ich damit, ich glaube, du würdest auch nie sagen, sie sind unnötig,
Nein, auf gar keinen Fall.
sondern sie erschlagen einen vielleicht einfach nur irgendwann an einem gewissen Punkt, an dem wir jetzt gerade hinsichtlich der Pandemie sind.
Okay, es ist zu viel. Wir wurden da jetzt ein halbes Jahrzehnt, seit 2015 oder so, ne? Oder noch länger, einfach nur mit erschlagen, dass es in jedem Genre, in jedem irgendwo immer Dystopien zu finden gab. Und die haben dann quasi jeden Punkt, den man, also was man ja eigentlich macht, ist, man nimmt sich einen Punkt, der jetzt schon nicht so richtig ist, ne? Oder wo es das Potenzial gibt, dass es kolossal schief gehen kann. Wir nehmen den und wir extrapolieren den in eine Gesellschaft, wo halt dieser eine Punkt jetzt schiefgelaufen ist. Und dann mittlerweile haben wir so alle Punkte, die einzeln schieflaufen können, halt wirklich einmal durchgespielt, ne? Also gerade auch so ganz viele Sexismus-Sachen, die halt einmal so durchgespielt wurden, ne? Handmaid's Tale oder auch, wie hieß das Buch, Vox, wo Frauen halt verboten wurde zu sprechen und so weiter und so fort. Oder halt im technologischen Bereich, dann im medizintechnischen Bereich, dann natürlich auch, was ist mit, wenn wir noch Waffen und so weiter entwickeln, aber es wurde alles irgendwie schon durchgespielt. Und genau das, was du sagst, wir konzentrieren uns immer darauf, was dürfen wir nicht tun, damit es nicht so weit kommt. So. Und nie mal darauf, okay, was wollen wir denn eigentlich? Es erinnert mich, gerade wo du auch Corona sagst, gerade auch auf dieses Ding, dass ich irgendwann letztens Lanz geguckt habe. Ja, ich schäme mich auch dafür, aber. Da war eine Wissenschaftlerin, ich gucke es einfach nur für die schlauen WissenschaftlerInnen, die immer beim Herrn Lanz sitzen. Und da war eine Wissenschaftlerin, die meinte, okay, was ist denn jetzt überhaupt das Ziel in der Corona-Politik? Wo ist, also was ist unser langfristiges Ziel? Und das frage ich mich auch, wenn wir uns so Gesellschaftsentwürfe angucken. Und wenn, da habe ich vor ein paar Jahren, tatsächlich habe ich mal jetzt in meinem Bücherregal wiederentdeckt, von Rutger Bregmann, Utopien für Realisten.
Ja, ich hab sie liegen, ich
Ne?
hab sie liegen, ich
Ja?
hab's extra
Es
heute
ist so gut. Es
rausgepackt.
ist so gut. Es ist so gut. Aber das fällt mir da ein, wenn wir halt über dieses Zukunftsentwürfe sprechen. Ne? Also,
Ist so, ist so.
für alle, die es nicht wissen, Rutger Bregmann ist holländischer Wissenschaftler, beziehungsweise Journalist und Schreiberling. Und der nimmt sich halt so alles vor, was er wo er gerade lustig ist. Und Utopia for Realists war so sein Ausnahme-Bestseller. Seitdem hat er noch zwei geschrieben, glaube ich, aber trotzdem. Und hier versucht er halt wirklich eine Gesellschaft zu konstruieren in bestimmten Bereichen, wo man, hier heißt es Visionary Ideas, wo er zeigt, dass die jetzt schon in manchen Ländern oder an manchen Stellen umgesetzt wurden. Und das finde ich ultra krass, dass er quasi Sachen nimmt, die es schon gibt. Und die dann halt extrapoliert und sagt, wenn wir das alle machen würden, wäre voll geil. Also das andere dass man das Negative extrapoliert.
Ja, und was ich auch sehr schön finde in dem Buch ist halt, dass er immer wieder auch darauf hinweist, dass das Utopie ein unterschätzter Gedankengang ist. Utopisch
Ja.
denken, bis dass es zur Handlung wird, dass es eben unterschätzt ist, aber notwendig ist und schon immer getan worden ist in der Menschheitsgeschichte. Dass das heutzutage so ein Begriff ist, so, ah, das ist ja utopisch. Wie stellst du dir das vor? Weißt du, so, hä?
Ja.
So, Bitch, komm mal klar. Nein, so war das nicht, so war das ursprünglich nicht. Es ist eigentlich immer ein Katalysator gewesen, bis auf diese eine sprachliche Verwendung. Ne? Also so viel dazu, auch wie Sprache sich verändern wieder kann.
Ja.
Sprache ist lebendig, nochmal für alle da draußen. So, und es war immer da, es ist immer ein Katalysator für Fortschritt gewesen. So, wir vergessen das nur Jahrzehnt um Jahrzehnt. Ja, also das ist tatsächlich etwas, was irgendwie lustigerweise nicht funktioniert. Es war aber auch bislang, also ich sag mal, vor der Industrialisierung gab es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, um zu erkennen, was utopisches Denken und die sich daraus entwickelnden Handlungen alles bringen können. Na, wir haben gemerkt, dass Leute gesagt haben, ich will, dass Frauen wählen dürfen. Da haben andere gesagt, das ist utopisch. Das wird
Ja,
niemals
das kriegst du doch
passieren.
nie durch. Das
So,
kriegst
und
du nie durch.
richtig. Und was ist aus dem utopischen Gedanken ist eine Handlung geworden und aus der Handlung ist ein Ergebnis geworden. Nämlich, dass es für uns jetzt selbstverständlich ist, dass Frauen wählen dürfen. Und das kommt von der Utopie. Das heißt also, jemand hat ein Ziel im Kopf gehabt. Im Ziel im Kopf gehabt und hat sein Handeln danach ausgerichtet. Und das ist es. Erst war das Ziel, dann war die Handlung. Nicht, wir handeln jetzt einfach mal munter vor uns hin, so
Genau, wir handeln mal auf uns
alibimäßig,
los. Ja.
ne? Und geben den Leuten total das Gefühl, dass wir keinen Plan haben. Und wenn sie sagen, ihr habt keinen Plan, dann sagen wir zur Verteidigung, aber wir tun doch was. Merkst
Genau.
du selber, ne?
Ja,
So.
merkst du selber, wa? Ja, aber das ist auch genau das, was gerade, ich glaube, das ist der Kern der Sache, der in auch wenn man es jetzt auf Corona bezieht, falsch läuft. Weil wir leben ja jetzt gerade, also 2015, ich würde sagen, eine globale Pandemie ist definitiv ein dystopisches Szenario. Und wir leben gerade dadurch. Und was fehlt, also was grundsätzlich fehlt im Vergleich zum Beispiel zu Neuseeland oder so, ist eine Zielsetzung. Also die Zielsetzung sollte eigentlich sein, wir wollen kein Corona mehr in Deutschland haben. Richtig? Also für mich
Richtig.
schon. So. Und dass das natürlich anders ist als auf Inselstaaten und so weiter, das ist allen bewusst, aber trotzdem sollte das eigentlich das Ziel sein. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Kommunikation ist, also wirklich nur die einzige Kommunikation, warum machen wir das alles eigentlich gerade? Also dieses Lockdown, kein Lockdown, dann wieder das auf, das wieder zu, das wieder auf, weißt du? Dann sollte doch eigentlich die einzige klare Message sein, wir machen das, um Menschen zu schützen und um diese Krankheit zu besiegen. Dass wir keine Krankheit mehr in Deutschland haben. So, und von der Politik kommt, ja, wir haben uns ja das eigentliche Ziel gesetzt, wir wollen unter 50 in der Inzidenz bleiben. Und dann stehst du da als halbwegs wissenschaftlich literater Mensch und bist so, Bitch, woher kommt die scheiß 50? Also, ne, die ist nicht wissenschaftlich belegt, die hat keinen in irgendwas. Das Einzige, was belegt ist, ist, wenn es weg ist, ist es weg. Und dann kannst du es halt auch, dann kannst du es halt auch weghalten, weil du dann alles aufmachen kannst. Und sobald wieder ein Fall auftritt, kannst du den halt rigoros nachverfolgen und alle in Quarantäne stecken, die es in irgendeiner Weise betreffen könnte. Aber so wie es jetzt ist, kannst du nichts machen. Und es fehlt halt auch für mich so eine Vorstellung, hey, wie wollen wir denn mit zukünftigen Krankheiten umgehen? Weil Wissenschaft sagt, die kommen wieder. Nicht, okay, das haben wir jetzt überstanden und dann wird sowas nie wieder vorkommen, sondern maybe gibt es eine nächste Pandemie und man weiß nicht wann. Und man weiß nicht, wie tödlich die dann sein wird und so weiter. Und da will ich auch gar nicht drüber nachdenken, eigentlich gerade. Aber trotzdem müsste man sich ja eigentlich, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, hey, wie wollen wir mit der nächsten Pandemie umgehen? Und lass uns doch jetzt schon mal die Steine dafür, also die Grundsteine dafür legen. Aber macht da halt keiner.
Ja, und ich sag mal so, aber das Lustige ist jetzt, wenn es jemand macht, wird was gesagt? Das ist utopisch. Genau das kommt wieder. Das heißt also, dann kommt jemand und stellt Fragen mit einem Ziel vor Augen und dann wird wieder gesagt, es ist viel zu kompliziert. Es ist nicht so machbar. Wie oft ich mir jetzt schon anhören musste, du kannst China nicht mit Deutschland vergleichen. Du kannst Neuseeland nicht mit Deutschland vergleichen. Und ich saß da immer, aber ich mache es trotzdem, damit wir überhaupt mal anfangen können nachzudenken. Mann, weil ich es satt bin, ich habe es einfach satt, dass man da immer, sorry, ich richte mich jetzt auf. So.
Nee, mach, kein Ding.
So, es ist, dass ich einfach satt wirklich, dass wenn man anfängt, dann gesagt wird, papperlapapp, utopisch. So, warum ist es nicht so, dass utopisch der Gedanke ist, wo gesagt wird, der ist wertvoll, den brauchen wir. Nicht, weil wir wissen, der ist sofort eins zu eins umsetzbar. Das ist nicht möglich.
Ja.
Das ist einfach nicht möglich. So, aber zumindest, dass wir schon mal Handlungsideen bekommen und prüfen, was haben wir für Möglichkeiten, welche Entwicklungen hat es gegeben, welche Materialien jetzt haben wir, welches Personal haben wir, welche Gelder haben wir, was
Ja.
können wir populationstechnisch für die Zukunft, okay, jetzt hole ich hier 3000 Variablen raus, aber was kann ich da alles mit reinnehmen in diese Rechnung, was kann ich berechnen und dann kann ich doch schon mal anfangen, ein paar Rechnungen anzustellen. Keiner verlangt, wenn man einen Gedanken hat, dass man dann sagt, okay, warte, wir stoppen jetzt den Straßenverkehr, wir legen alles still, damit du in Ruhe denken kannst. Sagt keiner. Macht euer
Nee.
Leben weiter, wir denken weiter nach. Nur hört auf, es zu beschimpfen und herabzutun. So, und
Ja.
das ist, finde ich, Gift für jede Entwicklung, dieses Belittling. Mir fällt kein deutsches Wort dafür gerade ein.
Ja, Kleinhalten, ne? Dieses Kleinhalten von.
Genau. So, du bist nur ein kleines Kind, ne? Sobald, also mir, ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten, sobald man etwas sagt, wo eine andere Person wittert, da könnte man nicht zu 100% den beruflichen Background zu haben und ist jetzt ein unangenehmes Thema, dann wird halt so, nee, das ist kompliziert. Das kann man nicht so einfach sagen.
Kompliziert, das geht nicht so einfach. Immer wenn ich,
So.
immer, ohne Witz, immer wenn ich anfange mit, wie wäre denn eine Zero-Covid-Strategie? Man darf hier nicht mehr No-Covid sagen, weil da wurde ja gesagt, oh, die wollen die Wirtschaft schließen. Holy fuck, wie geht das? Und immer wenn ich damit anfange, ist, ja, geht nicht. Ja, geht doch gar nicht, geht doch gar nicht. Und ich stehe da so, doch. Es gibt mindestens 3 oder 4 Länder auf der Erde, die das sehr gut umgesetzt haben. Und wenn man dann, ich habe dann letztens im Fernsehen Bilder von einer Bootsregatta in Neuseeland gesehen.
Oh, neid.
Und der Hafen war voll. Der Hafen war packt, also packed, ne? Also überall waren Menschen, alles total dicht aneinander. Und ich war so, Moment, sind das gerade Sachen von vor 2 Jahren oder so? Ne? Es ist einfach nicht mehr vorstellbar.
Oh
Und in
Gott.
Taiwan feiern sie Musikfestivals, ja?
Ach
Und
Gott, ja.
es ist und diese Leute, und deswegen finde ich auch beispielsweise die neuseeländische Regierung so super, weil die haben das wirklich raus, wie man sagt, okay, wir haben jetzt hier etwas und wir kommunizieren, warum und wie wir das durchsetzen wollen. Ne? Also das ist dann halt dieses, also ohne Witz, die Frau Ardern, glaube ich,
Glaube ich auch,
hat
ja.
jede Familie der Todesopfer persönlich angerufen und sich entschuldigt. Ich stell mal vor, Angela Merkel würde alle fast 80.000 Familien durchtelefonieren von den Leuten, die gestorben sind. Stell mal vor.
Oh Gott, dann würde sie für immer Mutti
Ja, aber ich meine, das ist halt dieses, es fehlt uns an, was wollen wir für die Zukunft erreichen, außer
Ja.
wir wollen Klimawandel aufhalten. So, wow, that's a very broad topic, my guy. Ja, und was wollen wir dann danach machen? Wollen wir dann unseren Kapitalismus umstrukturieren? Wollen wir danach überhaupt noch einen Kapitalismus haben? Können wir das überhaupt erreichen? Geht das überhaupt? Und ich sehe schon, in der Politik wird sowas einfach generell weggeschoben. Weißt du, was ich meine? Also da kann man gar nicht gegen den Status quo reden, weil die Leute halt vom Status quo bezahlt werden. Es klingt doof, aber ist halt so.
Ja, das ist tatsächlich aber, glaube ich, etwas. Ich glaube, würde man ganz klar und deutlich kommunizieren, wie es eigentlich ist, dann würden wir Sätze hören, die uns alle mit den Ohren schlackern lassen würden. Also ein paar
Ja.
Leute können sich die denken und ein paar, also viele, denke ich, können sich die denken, ein paar ignorieren sie, leugnen sie, obwohl sie es besser wissen, und einige sehen es halt komplett gar nicht, selbst wenn sie vor einem stehen würden und mit großen Transparenten und es nochmal in ein Mikrofon brüllen würden. Ja, das ist ein
Ich
bisschen.
glaube, das liegt auch daran, dass viele Menschen dafür Angst haben.
Ja.
Also ich finde das ja immer so doof, wenn gesagt wird, ja, wir müssen diese Leute mitnehmen. Es stimmt, du musst Leute davon überzeugen, was du machen willst. Das ist schon richtig. Aber man muss halt auch sehen, dass Leute gerade dann Angst haben, wenn rauskommt, okay, wir müssen jetzt dein ganzes Leben umstrukturieren. Weil wenn du dein ganzes Leben nichts anderes gekannt hast als, ich mache das, meine Kinder machen das, meine Eltern machen das, weißt du?
Ja.
Und wenn du dein ganzes Leben lang nichts anderes gekannt hast als diesen einen Lebensentwurf, wie genau willst du diesen Menschen klar machen, hey, wir müssen dein ganzes Leben komplett umstrukturieren, damit es besser wird als jetzt und wir haben, ne? Und wir sind davon überzeugt. Aber wir wissen nicht, ob es halt hundertprozentig klappt. Aber das, was jetzt gerade ist, ist halt auch schon ziemlich scheiße, auch wenn du es nicht merkst. Weißt du so? Das ist halt unfassbar schwer, den Leuten klarzumachen. Und deswegen finde ich, dass es halt eine unfassbar ein unfassbar mächtiges Instrument wäre, halt Fiktion zu haben, die diese Sachen aufbaut. Und nicht immer nur, hier ist eine Zombie-Apokalypse, da macht Godzilla wieder alles kaputt, hier müssen die Avengers die halbe Welt wiederbeleben, hier ist dies, hier ist das, hier ist jenes, sondern halt mal, also natürlich brauchst du irgendwo Spannung, aber die Spannung kann ja auch sein, eine bessere Welt zu schaffen beispielsweise. Und nicht, oh, der will eine bessere Welt schaffen, aber dabei wird er korrumpiert und alles geht den Bach runter, wie in, ja, wie in allem. Also ich gucke gerade The One auf Netflix, weil ich das Buch auch hier habe und das Buch eigentlich ziemlich, auch eine ziemlich gute Dystopie war, die sich so als Utopie verstecken wollte. Da ist es auch so, dass alle korrumpiert werden, wenn sie merken, sie haben einen kleinen Flimmer der Macht. Und ich fände es schön, mal zu lesen, wenn das nicht passiert. Und ich weiß nicht, gibt es so wenig anständige Menschen? I don't know.
Ja, es ist, ich muss auch gerade überlegen, tatsächlich. Also, ach, ich habe das letztens noch irgendwo gelesen, von wegen, es gibt wohl Versuche der Utopien, die ich scheinbar nicht gelesen habe, weil ich irgendwie kaum Utopien wirklich in Reinform benennen könnte. Nee,
Ich auch
nee.
nicht.
Der gerechte Staat, so der gerechte Staat, das ist, war irgendwie eine Philosophin, hat sie gesagt, den gerechten Staat wünsche ich niemandem, weil ein gerechter Staat niemals gerecht sein kann. Und wenn er nach außen hin dieses Bild aufrechterhält, dann nur entweder durch die Verabreichung von Drogen oder durch Unterdrückung in anderer Form. Weil es immer jemanden geben wird, der ein System als nicht gerecht empfindet. Und es muss im Sinne der Freiheit möglich sein, das weiter benennen zu können. Das heißt also, einen 100% gerechten Staat sollte es ihrer Ansicht auch nie geben, weil dann da wieder, na, etwas Dystopisches hintersteckt. Na, also die Utopie
Ja.
des 100%igen ist eigentlich die getarnte Dystopie. So, und das ist, finde ich, auch ganz spannend bei dem Thema eigentlich. Warum sieht man Filme, Serien, Bücher seit Jahrzehnten wirklich, wo einfach alles herrlich im Arsch ist, so richtig, und man sitzt da nur und denkt sich, ja, absolut realistisch, so sind
Ja.
Menschen. Die und die Krise hat uns das gezeigt, dass das absolut passieren kann. Der Mangel an hat uns gezeigt, dass das dann auch passieren kann. Kettenreaktion, das ist das Ergebnis, passt. So, aber Gott sei Dank, in dieser fiktiven Welt lehnt sich irgendwer auf. Yay. Aber es ist doch schon zu
Wahnsinn.
spät. Es ist doch schon zu spät. So, das ist halt irgendwie
Ja.
so, okay, wenn wir jetzt irgendwie wissen, dass alle Versuche in Dystopien, da gibt es auch ganz viele Dystopien, fangen ja eigentlich damit an, dass jemand versucht hat, etwas Perfektes aufzubauen. Oder aus
Und dann
deren
gemerkt hat, uff.
Perspektive. Ja, es funktioniert halt nicht. Also zum Beispiel Firefly. Mir fällt jetzt leider gerade kein Buch ad hoc dazu, dem Beispiel ein.
Ja, aber mach mal.
Ich weiß nicht, ob du die Serie Firefly kennst.
Aus Erzählung, also
Science
nicht selber
Fiction.
geguckt.
Okay, es ist halt quasi so eine Art Science-Fiction-Western, sehr geil, bitte Leute, guckt es. Und die Serie ist leider viel zu früh geendet und hat auf Druck der Fans hin aber noch einen Film gesponsert bekommen, der mit ein paar losen Fäden nochmal abschließt. Und die bekommen, es gibt halt eine, ja, Wesen in dieser Science-Fiction-Welt, die einfach gnadenlos alles töten, was ihnen in den Weg kommt. Und wirklich unwahrscheinlich grausame Dinge mit allem tun, was sie lebendig finden. Was ich hier auch nicht wiederholen werde. Fluchen ist eine Sache. Solche Bilder sind andere Sachen. Und genau, und dann stellt sich zufällig, und alle leben halt damit, dass es diese Wesen gibt, ne? Sobald sie kommen, jawohl, wir hauen ab. Und dann stolpert aber halt diese Crew, die im Fokus dieser Geschichte steht, über einen Planeten, der scheinbar der Ursprung ist, dass sich diese Wesen entwickelt haben. Es war bevölkert von Menschen und es ist versucht worden, dass die Menschen weniger aufbegehren. Und dann hat man hat halt gesagt, wir wollen einen Planeten haben, wo alle friedlich sind, wo es keinen Neid mehr gibt, wo es keine Habgier gibt, wo es keine Kämpfe gibt. Solche Sachen, alles weg. Wir haben Essen für alle, wir haben Behausung für alle, wir haben Wasser für alle. So, und trotzdem gab es immer wieder Kämpfe. Okay, also ist da irgendwas im Wesen der Menschen drin? Wie kriegen wir das im Griff? Und dann haben die Luft versetzt mit einer Chemikalie. So, und die Chemikalie hat zwei Dinge gemacht. Entweder die Menschen sind so friedliebend geworden, dass sie sich hingelegt haben und irgendwann nicht mehr gegessen haben, und nicht mehr getrunken haben, einfach an der Stelle gestorben sind, irgendwann. Muss
Ja.
ziemlich lange gedauert haben. Andere hatten so eine Art Gegenreaktion und sind quasi komplett ein einziges Zornbündel geworden und sind einfach losgezogen und haben alles ermordet auf grausamste Weise. Und die haben sich halt weiter fortgepflanzt untereinander und daraus sind halt diese Wesen geworden. So. Also etwas, was am Anfang eine Utopie war, ist eine Dystopie geworden. Und wir alle sitzen hier so und denken, ja klar, ich meine, da habt ihr auch was versucht zu unterdrücken auf eine Art und Weise. Das kann nicht funktionieren. Es leuchtet uns irgendwie ein. Ja, und ja, aber wie würdet ihr es denn besser machen?
Ja, die Sache ist, also
Also
immer wenn
ich will
ich
das nicht
das Gefühl
gutheißen, das
habe,
muss ich noch dazu sagen.
nein, nein,
Entschuldige.
nein, nein, sagt natürlich keiner, aber ich finde es immer, dass es ganz leicht ist, wenn man einen Entwurf macht der Zukunft, der positiv sein soll, dann halt so sich die kleinsten Sachen rauszusuchen, die nicht passen, weißt du? Und es dementsprechend dann in Dystopie umzubenennen, weil es einen Aspekt gibt, der irgendwie gar nicht gut ist oder einen Aspekt,
Einer.
der genau einen. Und es ist immer dieses, sobald man einen negativen Aspekt findet, ist es nicht mehr Utopie, aber sobald es einen negativen Aspekt gibt, ist es Dystopie. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt so dieses, man muss sich selber eingestehen, dass nicht immer alles perfekt sein kann. Man muss sich selber auch eingestehen, dass manche Sachen halt einfach, auch wie du gerade gesagt hast, durch die Freiheit der Menschen, die ja halbwegs garantiert sein muss, dass man dann halt gucken muss, so, hey, es geht nicht immer alles super, aber was wäre denn das Beste, was wir vorstellen können? Wie können wir uns dahin entwickeln? Wie können wir kleine Schritte dahin machen? Und ohne die Garantie zu haben, dass es perfekt ist, weil das geht halt nicht. Genauso hast du auch nie die Garantie, dass alles am beschissensten ist, weil dann würden wir alle nicht mehr leben. So, ne? Deswegen finde ich das so ein bisschen komisch. Also eine Utopie muss halt immer sehr, sehr hohe Standards erfüllen und wenn sie die nicht erfüllt und man einen negativen Aspekt an der Gesellschaft findet, ist es sofort, oh, es ist eine Secret Dystopie.
Ja, also das finde ich halt auch irgendwie gemein. Also genau darauf wollte, also es war jetzt perfekt. Also das war wirklich hier. Ich würde jetzt gerne einen Begriff aus dem Tennissport nehmen, aber ich gucke kein Tennis, deswegen bin ich gerade so derm. Das war sehr gut. Darauf wollte ich nämlich genau darauf hinaus,
Yay.
dass auch gesagt wird, so quasi, dass jede Dystopie bringt eine Utopie mit sich. Okay, andersherum, dass jede Utopie eine Dystopie mit sich bringt, ist schwierig, finde ich aber gar nicht uninteressant, den Gedanken. Ich finde es aber unfair, genau das, was du sagtest, etwas, was eine Utopie ist, per se zu einer Dystopie zu machen, weil etwas nicht funktioniert. Weil das entspricht schon gar nicht dem Wesen der Menschen, so etwas hinzubekommen. Ich meine, wir können nicht mal
Ja, wie soll
perfekte
das
Maschinen
funktionieren?
bauen. Also,
Genau,
sorry.
wie soll es funktionieren, dass wir irgendwas Perfektes hinkriegen?
Ja.
Und deswegen finde ich auch, dass man sich ein bisschen, also dass man ein bisschen am Genre feilen muss, würde ich sagen. Weil im jetzigen kulturellen Verständnis würde ich sagen, Dystopie ist nicht mehr, okay, da ist irgendwas richtig, richtig schlecht gelaufen. Also Apokalypse und Dystopie ist ja das, was nach der Apokalypse passiert ist, eigentlich, ne? So, sondern Dystopie ist irgendein Zukunftsentwurf, den man in diesem und diesem Aspekt zur Hölle auf Erden erklären kann. Und ich will damit nirgendwie den existierenden Dystopien nicht absprechen, dass sie Dystopien sind, sondern dass man vielleicht einen neuen Blick auf Sachen haben könnte, wo man dann sagen kann, hey, das ist doch vielleicht auch ein Gegenentwurf zu dem, was wir heute haben, und das wäre cool, wenn sowas passieren würde. Was mir jetzt gerade einfällt, was mir die ganze Zeit nicht eingefallen ist, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wie heißt von Mari Grashoff, Neon Birds. Weil in der Trilogie geht es halt eigentlich darum, dass die Menschen so ein ultra böses Maschinchen erfunden haben, was sich selber fortpflanzen kann und halt quasi Menschen so übernimmt. Und dann sind sie halt so Teil des Kollektivs. Und das breitet sich halt immer weiter aus und die Menschen wollen das halt nicht. So, aber außerhalb dieses Dings ist das eigentlich eine ziemlich krass gute Utopie, was Mari Grashoff da geschrieben hat, weil alle essen, also keiner isst mehr Fleisch. Hühner sind nur noch Haustiere, die Städte sind grün und jeder muss so und so viele Pflanzen irgendwie haben, jeder kriegt freie Häuser, jeder kriegt freie Healthcare und so weiter. Das ist nur so der Backdrop dieser fast apokalyptischen Erzählung, aber trotzdem kann man da halt diese Elemente der Utopie drin finden, weißt du, was ich meine?
Ja, und das ist
Also,
Solarpunk.
ja.
Das ist Solarpunk. Also,
Ja.
Genau, also das ist nämlich das, was mir auch in den letzten Jahren aufgefallen ist, wodurch ich überhaupt drauf kam, wie müde ich der Disziplinen war, war tatsächlich diese Bewegung von Solarpunk. Marie hat ja selber auch gesagt, so, das ist quasi auch mein Backdrop, Solarpunk, ist es ja auch tatsächlich. Das heißt also, dass wesentlich positiver damit umgegangen wird, was das menschliche Potenzial ist und vor allen Dingen das Potenzial der Menschen nicht nur zu erkennen, sondern auch umzusetzen, eine bessere Verbindung zu diesem Planeten, der uns nun mal am Leben erhält. Ja, also im Prinzip, wenn ich gut zu dem Planeten bin, erhalte ich mich selber auch am Leben. Wer hätte es gedacht? So, und dass das wesentlich mehr gezeigt wird. Ich muss zugeben, ich habe die Romane tatsächlich nicht gelesen. Immer noch nicht. Ich habe so einen sehr, 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 sehr großen To-Be-Read-File. Das ist etwas peinlich. Und genau, ich hatte aber gelesen, dass sie davon geschrieben hat, weil ich mich auch selber vorher schon damit beschäftigt habe, fand das sehr cool, dass also wesentlich mehr gearbeitet wird mit Sonnenenergie, weil das eben etwas ist, was uns wesentlich mehr und zuverlässiger zur Verfügung steht als andere Ressourcen, die wir gerade so ausschöpfen, dass sie berechenbar in wenigen Jahrzehnten nicht mehr nutzbar sein werden. Wohingegen wir andere Ressourcen, wie zum Beispiel die Sonnenressource, nach Ansicht mancher Menschen, die ich sehr hoffnungsvoll finde, noch nicht genug ausgeschöpft haben. Da ist noch mehr drin. So, und dieses Denken von Entwicklung, von nachhaltiger Technologie, nachhaltigem Leben zur Verbesserung des Allgemeinwohls, aber auch zur Schaffung einer Umwelt, das ist in Solarpunk, ich mache es jetzt ganz kurz, auch mit drin. Also es geht nicht nur um die Erhaltung des Planeten, es geht auch darum, dass der Mensch selber nicht mehr das tschakkernde Ding ist, das hirnlos vor sich hin arbeitet, damit es konsumiert. Es ist Kapitalismuskritik und es ist auch
Definitiv,
Kritik gegen patriarchale Systeme. Okay, dann kann es nur Kapitalismuskritik sein. Wow, hat sie das gerade gesagt? Nein. das wollte ich immer schon mal im Podcast sagen. Jetzt war der Moment.
Aber es ist ja so, es ist doch so. Also Patriarchat funktioniert nicht ohne
Es ist
Kapitalismus
so.
und
Andersrum auch nicht. Also, sorry.
ja, doch.
Ja,
Da könnte man, glaube ich, nochmal eine Diskussion drüber führen.
ich glaube,
Aber
er
an
würde
sich hast
sich
du
anders
völlig recht.
ausgestalten. Ich
Ja,
glaube,
glaube
er
ich
würde
auch.
sich
Glaube ich
anders
auch.
ausgestalten, als jetzt. Hätte ich die Hoffnung. Aber das, naja, wäre eine Hoffnungssache. Wäre auch eine Art von Utopie übrigens. Dann sind wir da wieder. Ne? So,
Ja,
wie
genau.
würde denn besserer Kapitalismus aussehen? So kann man sich das überlegen. Mit der
Ja.
Zielsetzung. Und davon zu schreiben, das finde ich beim Solarpunk halt total toll. Gibt es aber noch viel zu wenige Sachen von, wie ich finde, gerade im deutschsprachigen Raum. Finde es toll, dass Marie Grashof den Vorstoß gemacht hat. Und ich hoffe, es folgen noch viele, viele andere Beispiele dieser Art. Ne? Weil ich da das Gefühl habe, dass Utopie dort nicht reduziert wird auf etwas, du musst es hundertprozentig gut machen, weil das will wirklich keiner lesen.
Nee, weil dann hast du ja auch keinen Reibungspunkt mehr.
Ja.
Also dann, ne, dann ist ja alles, dann ist ja Quatsch, dann hast du ja, also es gibt keine perfekten Menschen und wenn du ein perfektes
Richtig.
Buch schreiben würdest, dann würdest du einfach nichts schreiben, weil es geht halt nicht, dass alles immer nur perfekt ist. Und selbst beispielsweise, also ich finde das immer krass, weil selbst in so Sachen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Altered Carbon gesehen hast auf Netflix. Aber da gibt es halt solche Sachen, dass, also soweit ich mich erinnere, gibt es Menschen, die unsterblich sind und es gibt die Möglichkeit, dass du in einen anderen Körper versetzt wirst. Also quasi Reinkarnation, aber halt so technisch. Und an sich ist das ja eine gewisse Utopie, also da sind utopische Elemente drin, zum Beispiel halt Unsterblichkeit, was halt schon seit Ewigkeiten so ein Menschheitstraum ist, ne? Und dann wird halt gezeigt, so, ja, yeah, denen geht es eigentlich ziemlich gut und die sind die Herrscher dieser Gesellschaft, aber die sind halt auch, was passiert dann mit Menschen, die unsterblich sind, so, ne? Und dann kannst du halt natürlich sofort sagen, oh, die werden irgendwie total, die sind total nicht mehr quasi in dieser Welt und denen ist alles egal, weil sie sind ja unsterblich und die haben keine Emotionen mehr und deswegen ist es sofort dystopisch. Ja, nee, es gibt halt auch utopische Elemente da drin. Also vor allem, weil Altered Carbon halt auch so eine Rebellengeschichte ist, das muss man auch dazu sagen. Aber, das sind halt auch diese Sachen, dass man gerade auch, also für mich in so Sci-Fi, die jetzt nicht mit Dystopie spielt, weißt du, sondern so Sci-Fi, die halt, keine Ahnung, 1000 Jahre ist oder wenn man schon andere Planeten besiedelt hat oder sowas, ne?
Ja.
Dass da für mich auch immer so ein, also je nachdem, wie es ausgestaltet ist natürlich, aber dass da für mich auch immer so ein Hauch an Utopie mitschwingt, so nach dem Motto, hey, wir können quasi überall im Weltall hingehen und selbst wenn es da irgendwelche bösen Machenschaften gibt und es dann quasi Weltraumkapitalismus gibt und die ganze Scheiße, sind da auch utopische Elemente drin. Und ich denke, wenn jemand von vor 200 Jahren sich uns jetzt anschauen würde, wären wir auch in gewisser Weise eine Utopie.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also man muss sich dem halt bewusst werden. Auf der anderen Seite habe ich gerade mal gegoogelt, welche Sachen mir angezeigt werden, wenn ich nach Utopien suche. Und das Erste, was mir angezeigt wird, ist 1984 und ich möchte schreien.
Ja, aber das ist genau der gerechte Staat, von dem die Philosophin sprach. Alle,
ja,
alle
aber
ziehen an einem Strang. Die Partei ist gut.
Ja, aber das sind doch, also ich meine, wenn man mir verkaufen will, dass schöne neue Welt eine Utopie ist, dann könnte ich vielleicht noch zuhören, aber eigentlich auch nicht.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, irgendwie keiner hat so eine Ahnung, wo wir jetzt die Grenze zwischen Utopie und Dystopie führen. Es war auch in der Schule immer so, egal was wir besprochen haben, wenn es Sci-Fi war, gerade im Englischunterricht musst du ja einmal sowas lesen, ne? Und da war es immer so, ja, also eigentlich ist es ja gar keine Utopie, sondern mehr eine Dystopie. Hat der Lehrer einen angestrahlt, als wäre man das klügste Kind auf dem Planeten, ne? Und du denkst dir so, ey, Freunde, Freunde, Freunde. Und dann so, ne, also schöne neue Welt, war mir eigentlich von Anfang an klar, dass es auch keine Utopie sein kann.
Naja,
1984 sowieso nicht, Blade Runner, ey Gott, was ist denn los hier?
Nee, im Leben nicht. Also das wurde angezeigt, Blade Runner auch. Okay.
Ja,
Google.
Also vor allem, also gerade solche Sachen, die würden mir auch sofort angezeigt werden, wenn wir Dystopie googeln würden. Und da finde ich dann, dass halt gerade bei den Großen des Genres eine Verwirrung herrscht. Was ist denn jetzt eigentlich was? Also, ne, auch die meisten Sachen von Philip K. Dick sind absolut keine Utopien.
Nee.
Null.
Nee.
Gar nicht. Freunde, wo sind wir hier?
Nee.
Nein.
Kann
du kannst mir nicht sagen. Du kannst mir nicht sagen, dass 1984 schöne neue Welt, Fahrenheit 451 und der ganze Scheiß, dass das Utopien sind.
Ja.
Nein, wirklich nicht. Ich finde das krass, weil eigentlich sind es ja schon, also ich würde sagen, dass jede nahe Zukunftsschilderung immer dystopische und utopische Elemente drin hat. Ich würde gleichzeitig sagen, dass die Genre so sehr verschwommen sind, dass keiner mehr eine Ahnung hat, was eigentlich los ist.
Ja, irgendwie auf jeden Fall auch. Also ich merke das ja auch selber, wenn jemand mich fragt, okay, welche Dystopien hast du irgendwie schon mal gelesen, gesehen oder so. Dang, 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 Utopien. Da wird es jetzt schwierig. Also in der ersten halben Stunde von Film XY könnte...
War es mal ganz cool.
So als Genre, aber das Ding ist halt aber auch, was verkauft sich, wenn man jetzt ganz brutal, ich weiß, jetzt werden einige schreien, ich entschuldige mich im Voraus, es ist absichtlich plakativ, wenn man ein Genre als Verkaufsargument wähnen würde, mal ganz kurz, so, was ja jetzt nicht so unrealistisch ist, finde ich, so, weil, also ich persönlich gucke mir zum Beispiel das Genre der Dystopie gerade nicht an, weil ich keine Lust mehr auf Dystopien habe. So,
ja.
Das ist also für mich dann ein Grund, nicht zu machen. Was ich jetzt langsam schade finde, weil wir ja gerade merken, es vermischt sich ja. Es ist so,
ja.
Es ist nicht so trennscharf differenziert, wie es eigentlich sein sollte. Aber es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, was im Fokus ist. Eine Science-Fiction-Geschichte kann auch eine Liebesgeschichte beinhalten, wird aber nicht gelabelt als Romanze. So. Eine Dystopie kann also der Logik nach eine Utopie enthalten und trotzdem berechtigt als Dystopie gelabelt werden. So. Aber, trotzdem ein Aber, ich glaube, das hat nicht nur den Grund des Storytellings, sondern auch dessen, was sich verkauft und wo du reinspielst, weil ich glaube, es ist, oder es ist meine Angst ist es, dass es einfacher ist, den Menschen schlechte Dinge zu verkaufen, negative Dinge, seine Schlagzeilen oder künstlerische Arbeiten als positive. Ich weiß, dass es die positiven gibt und sich verkaufen, das ist mir absolut klar. Aber nur als Frage, die negativen Dinge, also wollen wir in manchen Aspekten unseres Lebens lieber nochmal hören, dass wir nichts tun können?
Oder wollen
oder
wir eher,
ne, wollen wir ein
wo
Ziel
wollen
bekommen?
Wir eher, genau, wollen wir eher ein Ziel haben? Ich glaube, es würde gerade in der jetzigen Situation ultra helfen, wenn wir sagen, wir arbeiten auf ein Ziel hin, soweit es auch entfernt sein kann.
Ja.
Aber gerade jetzt zu hören, es ist alles schrecklich und es wird alles schrecklich bleiben, könnte auch, wenn man sich das Ganze jetzt psychologisch anguckt, definitiv zu Angststörungen und Depressionen führen. Groß, also groß angelegt in der Gesellschaft. Einfach, weil wenn immer erzählt wird, dass Also Psychologen erzählen dir ja eigentlich, wenn du sagst, oh, ich habe das Gefühl, die Welt geht unter und so weiter, ne? Und wir steuern auf, ne, den Kollaps zu und so, dann sagen die, nein, so läuft die Welt nicht. Und wenn du dir dann die Wissenschaft anguckst, dann sagt die Wissenschaft, doch, so ist die Welt momentan. Und dementsprechend ist es so, dass, wie wollte ich das sagen? Ach so, dass es gar nicht mehr so abwegig ist, halt diese Apokalypse-Fantasien irgendwie abzurutschen und dir das Ende der Welt auszumalen und so weiter, anstatt dich darauf zu fokussieren, wie wir die Welt halt besser machen könnten. So. Und da vielleicht nehmen wir uns dann ein paar Aspekte aus, keine Ahnung, schöne neue Welt oder ein paar Aspekte aus Neon Birds oder ein paar Aspekte aus Scythe von Neil Schusterman oder irgendwie sowas. Aber ich find's schrecklich in der jetzigen Zeit, dass auch so viele dystopische Sachen immer noch auf Netflix erscheinen. Also den Move von Netflix, einen Film zu produzieren, der im Jahr 2024 spielt und der heißt, glaube ich, irgendwie irgendwas mit Bird und der eine irgendwie die zweite oder dritte Corona-Pandemie heraufbeschwört, in der alle total unterdrückt werden, ist halt
The
so,
fuck.
okay,
Was?
you're sure about that? Ja, der, ich weiß gar nicht, wie hieß
Oh
denn der?
Gott. Oh Gott. Also dann hat Amazon
Ja.
sowas auf jeden Fall auch gebracht. Die haben auch irgendwie sowas mit irgendwie Covid-20 oder 21 und irgendwie super schlecht wohl produziert, irgendwie 1,5 Sterne oder sowas. Ich habe es mir nicht
Der ist
angeguckt.
von Michael Bay. Songbird heißt der Film. Michael Bay hat einen Film gemacht, der heißt Songbird. Und
Michael
ich glaube,
Bay.
das, ja. Und da spielt dieser Typ aus Riverdale mit, Archie. Und irgendeine andere, die ich nicht kenne. Ach so, aus dem Spin-off von Pretty Little Liars. Ja, das kennt man natürlich. Und spielt im Jahr 2024.
Ja.
Okay.
Ja, aber da spielt doch schon eine gewisse Erwartungshaltung mit rein. Das
Ja.
ist schon diese
So nach Motto,
Erwartungshaltung, es
jetzt ist
ist besser.
jetzt,
Verkauft sich
naja.
besser. Nein, es verkauft
Ach
sich
so, ach so,
besser,
es
als wenn
verkauft
wir
sich
sagen,
besser.
wir haben
Okay,
es
ja.
geschafft.
Genau. Aber die Sache ist, tatsächlich jetzt als Gegenentwurf dazu, habe ich jetzt letztens ein Buch gelesen. Ich erwähne das irgendwie jedes Mal, aber trotzdem habe ich letztens ein Buch gelesen. Von Christian Linkers, heißt Toxische Macht. Und in dem geht es auch darum, also da geht es quasi darum, was wäre, wenn Fridays for Future wirklich eine politische Partei gründen würde. Die heißt dann natürlich ein bisschen anders und so weiter, ne? Aber trotzdem, da ist es so, dass ja die Bundestagswahl 2021 ist und der Autor sich so gedacht hat, weil er es auch im Corona-Sommer geschrieben hat, ach ja, jetzt ist eigentlich vorbei, ne? Und dass es in dem Buch 2021 quasi kein Corona mehr gibt. Und
Okay.
das war für mich eine utopische Leseerfahrung und ich weiß nicht wieso. Es war unfassbar geil, dieses Buch zu lesen vor dem Hintergrund, da gibt es kein Corona mehr. Da haben wir es geschafft, das auszurotten im letzten Sommer. I don't know why. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Und
Das
wahrscheinlich war
tat
es auch nur,
gut.
weil der Autor sich, wahrscheinlich war es auch nur, weil der Autor sich so gedacht hat, hey, das muss weg, sonst können wir keine Bundestagswahl machen, in der eine neue Partei so richtig, weißt du?
Ja.
Ne? So.
Oh, das ist so schlimm gerade. Ganz kurz, Break for a not funny joke. Aber
Ja.
wie heißt Fridays for Future als Partei?
Future, glaube
Nee,
ich.
Monday till Friday for Future. Entschuldigung. Ich musste mich gerade, ich habe gesagt, es wird ein schlechter Witz. Ich musste mich gerade so hart zusammenreißen, den nicht rein zu plappern. Und jetzt habe ich ihn anderweitig abgestellt. Ich bin zufrieden.
Okay.
Jetzt kann ich
Nein,
wieder entspannt weiterreden.
im Buch heißt die Partei Future. Also,
Kein Humor,
ja,
kein Humor.
sorry.
Nein, aber ich
Sorry.
glaube, an diesem Punkt, es tat dir einfach gut. So, und ich glaube auch, dass an verschiedenen Punkten des Lebens die Reaktion entweder ist, das ist Entspannung, das ist endlich mal was Gutes. Das heißt nicht, dass es hirnloser Eskapismus ist, um es mal ganz böse auszudrücken, so nach dem Thema, warum liebst du ein Buch, was so unrealistisch ist? Ja, aber können wir uns denn nicht mal vorstellen? So, das. Ich persönlich finde das halt, und darum geht es ja auch heute hier, ich finde das persönlich ja auch genauso wie du eigentlich wertvoll. Und ich finde das so schön, dass du von diesem Moment erzählst, wo du noch nicht mal benennen kannst. Ich finde das so
Warum?
wholesome. Ich finde das so wholesome. Es ist einfach so, das war schön. Das war einfach, es ist
Ja,
halt
es war schön.
gut. So, ne? Und das heißt nicht, dass das irgendwie, dass das im Sinne von wegen unrealistisch und so weiter. Es gibt dann jetzt wieder Leute, die aus Gründen, die jetzt nicht unvernünftig sind, sagen, ja, das ist unrealistisch. Ich habe selber gerade so gemacht, so, aha, so, 2021,
Klar,
Corona, ist ja
sicher.
alles klar. Ne? So, und aber wenn du dann mal innehältst und einfach so dann bei deiner Reaktion dachte ich so, ja, aber Steffi, das genau, das ist doch das Gute. Ah, stimmt. So.
In dem Sinne verstehe ich dann tatsächlich auch, warum Leute Also warum ist, also ich habe das gemerkt, dass es eine größere Akzeptanz mittlerweile für sogenannte Guilty Pleasures oder einfach nur, wie du jetzt gerade gesagt hast, hirnlosen Eskapismus gibt, weißt du? Einfach weil die Leute sagen, ey, solange es dir in der jetzigen Situation gut tut, mach es doch einfach.
Ja,
You know? Also,
absolut.
da bin ich auch mittlerweile voll d'accord, weil ich so, also ich bin mittlerweile auch voll davon weg, dass es überhaupt Guilty Pleasures gibt, weil wenn du da Bock drauf hast und wenn du es gut findest, dann findest du es gut und dann ist es gut. Verdammte Kacke, nur eins.
Ja, vor allem guilty. Vor wem bist du guilty? Vor wem bist du, willst du dich
Ja, nur vor dir
rechtfertigen?
selber eigentlich. Nur vor
Richtig.
dir selber. Also, es geht dann ja so weit, dass es gerade früher viele solche Frauenromane gab, ne? Und dass die Hausfrauen, weil waren ja damals großteils Hausfrauen, sich dann total dafür geschämt haben, die gelesen zu haben und die dann in irgendeiner Weise wieder entsorgt haben, bevor irgendwer gesehen hat, dass sie solche Frauenromane lesen. Und sowas finde ich einfach total schrecklich. Dass ich nicht mal das erlaubt wird, sondern dass gesagt wird, ah, ich muss immer dieses intellektuelle irgendwas lesen, damit ich ernst genommen werden kann oder so. Und das ist jetzt voll ab vom Thema, verdammt.
Nee, aber das, nee, finde ich aber auch, ich finde das auch einen utopischen Gedanken und merke, das ist nicht herabwertend. Also bitte, das Wort Utopie wird heute nur positiv besetzt benutzt.
Okay.
Ich finde den Gedanken utopisch, dass es okay ist, einfach zu lesen und zu schauen, was einem gerade gut tut, ohne dass man sich vor sich selber oder vor anderen dafür rechtfertigen muss. Ich finde, das ist noch so ein anderer Punkt, den würde ich gerade ganz, ganz kurz eben aufmachen.
Ja, klar.
Utopie wird generell ja eher in Science Fiction verortet, weil es irgendwie in der Zukunft spielt, selbst wenn es nicht hochtechnologisch ist. Aber gibt es schon irgendwie eine andere Gesellschaftsform? Ja, wo ja gut, es gibt auch Dinge, die spielen in einer alternativen Vergangenheit, merke ich gerade. Gut, also irgendwie zeitlich immer sehr relativ quasi entfernt, zeitlich entfernt. Häufig in die Zukunft, aber auch mal in die Vergangenheit, alternative Welten. So, und ich finde, es sollte auch mehr in der Definition von Utopie auftauchen, dass es vielleicht auch Momente sind im Jetzt, die kleine Bubbles sind, die total okay sind. Ja, also zum Beispiel, also habe ich zum Beispiel am Anfang, also ich bin bisexuell und am Anfang, als ich mich geoutet habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt alles nachholen, was ich die ganzen letzten Jahre verpasst war, hab. So, jetzt, auf jetzt der Startschuss, jetzt musst du. Und dann binge all the books und binge all the websites und guck dir alles an und lies das. Wie ist das bei anderen Leuten mit dem Outing gewesen? Habe ich schon vorher auch gelesen, danach aber auch trotzdem nochmal, um das abzugleichen. Und irgendwann war ich dessen müde. Vor allen Dingen habe ich zusehends erlebt, wie Leute mich gewarnt haben. Wie sie mich davor gewarnt haben, wenn ich einen, ja, Partnerin finde, die Person quasi so wie ich weiblich gelesen wird. So. Und dann würde man durch die Straßen gehen und so weiter. Und dann würde man Kommentare bekommen. Ich habe auch schon Kommentare bekommen wie, ach, das ist ja schade, ich hätte mir so gerne leibliche Kinder von dir gewünscht noch. Na gut, aus welcher Ecke das kam, kann man sich jetzt denken, ne? So. So, aber ja gut, es besteht ja noch die Chance, dass ich sie trotzdem bekomme. So, weil ist ja 50-50 die Chance. Es funktioniert zwar so nicht, aber ist okay. So, und dann kamen so andere Aspekte rein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich keine Lust mehr hatte, mich mit den Problematiken von ja, quasi Queerphobia zu beschäftigen, keine Lust hatte mehr, mich zu beschäftigen mit dem Coming Out, sondern dass ich mich Lust hatte, damit zu beschäftigen, wie sieht eine Welt aus, in der das scheißegal ist. Wirklich, in der das scheißegal ist, dass du keinen Bock auf die und die Pronomen hast, dass es und respektiert, also nicht nur egal, sondern es wird auch noch respektiert, ne? Also hier top-notch, dann wenn schon. Wo es egal ist, wen du mit Konsent liebst, ja, und ob du dich in der Öffentlichkeit mit der Person zeigst oder nicht, und so weiter und so fort. Und das wurde dann quasi so für mich etwas Utopisches, ne? Und
Ja,
das, ne?
aber eine Utopie, auf die man hinarbeiten kann, weißt du, was ich meine?
Genau.
Also nichts, wo du halt sagst, oh, es ist utopisch im Sinne von, wir erreichen es niemals. Also vielleicht wird, also ich denke mal, es wird immer so ein bisschen Gegenwind dagegen geben. Aber es gibt auch heute, um auf dein Beispiel von vorhin zurückzukommen, es gibt auch heute Leute, die meinen, dass Frauen nicht wählen sollten. Aber der große Konsens ist so, ja klar können Frauen wählen. So, what the fuck. Aber Ich finde, wenn man sich dann solche, wenn man, ich verstehe voll, dass du dann von solchen Sachen einfach müde bist und dich nicht mehr die ganze Zeit nur mit den Problemen von irgendwas befassen willst, sondern einen positiven Outlook haben willst. Und gerade dann ist es wichtig, sich halt zu sagen, hey, wahrscheinlich werde ich dieses Ideal nie erreichen, aber man kann doch auf dieses Ideal hinarbeiten und gucken, was sich dadurch verbessern lässt, dass man das macht. Weißt du?
Und man kann vor allen Dingen Bewusstsein dafür schaffen, wenn es andere Leute lesen, warum es Leuten so viel wert ist, dafür zu kämpfen. Weil ganz viele Menschen haben, glaube ich, Probleme damit, Dinge zu akzeptieren hinsichtlich Veränderung, weil sie nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn es fehlt. Weil sie sich nicht wissen, wie es sich anfühlt, es nicht zu haben. Das ist nicht bei allen Sachen der Fall, bei manchen Sachen nur. Das wäre jetzt bei diesem Beispiel halt so, was ich gerade genannt habe. Das heißt also, wenn ich dann zum Beispiel von einer Welt schreibe, die genauso ist wie unsere, minus die Probleme bis hin zu Tod, weil man schwul, lesbisch, trans und so weiter, ne, ganzes Spektrum etwas davon ist, dann merken andere vielleicht auch, wenn sie es lesen, und auch wieder der utopische Gedanke, wenn es keine, ja, Ressentiments gegen Literatur gibt, die das beinhaltet, das ist noch so ein anderer Knackpunkt, an dem man noch arbeiten könnte. So, dann würden die vielleicht auch merken, ach so, ja, das stimmt, das ist eigentlich voll schön, ne? Ja, es geht einfach nur so um Liebe und dann kommen sie zusammen und dann gehen sie wieder aufgrund der eigenen Probleme auseinander, aber das ist halt so eine typische Liebesromanze, man weiß, sie kommen am Ende wieder zusammen, geil. So, und hey, ja klar, das wünsche ich mir für jeden. Ja, klar, sollten die das auch haben dürfen. So, also Utopie kann und muss, wie ich finde, nicht immer nur ein Handeln auslösen, im Sinne von, ich gehe auf die Straße oder ich melde mich irgendwo an oder ich spende irgendwo was. Jetzt nur um drei Beispiele zu nennen. Alleine schon, dass ich drüber nachdenke. Und
Ja,
deswegen
alleine schon dein
so.
alleine schon die Transformation deiner Gedanken ist dann teilweise schon
Richtig.
eine richtig gute Sache. Die Sache ist, dass es bei Dystopien halt mehr so aus Angst oder Vorsicht diese Gedanken entspringen, ne? Und bei Utopien ist es dann, könnte man darüber noch streiten, ob es dann weniger im Kopf bleibt, weil es halt nicht diese viszerale Reaktion hat, so dieses, oh mein Gott, so will ich überhaupt nicht, dass es so wird, sondern eher dieses, finde ich das gut? Also Utopie denkt mehr zum Nachregen an, finde ich, während Dystopie halt mehr so den Gedanken hat, so, okay, oh Gott, so soll es auf gar keinen Fall werden. Weißt du? Und ich glaube, dass uns allen momentan gut tun kann, wenn wir sagen, hey, können wir uns nicht was Positives überlegen, anstatt dass alles nur immer schlimmer wird, selbst wenn wir gar nichts tun, damit es schlimmer wird, weißt du? Oder selbst wenn wir alles dagegen tun, dass es schlimmer wird.
An dieser Stelle würde ich auch noch gerne ein kleines Zitat aus dem Buch Hope Matters von Alan Kelsey anbringen. Ich bin noch nicht fertig damit, aber da stehen schon so viele Sachen drin, die ich so wahnsinnig gut finde. Und da hat sie zum Beispiel auch dazu geschrieben, dass wir, wenn wir immer alles zuschütten mit diesen negativen Sachen in dieses Narrativ reinspielen, es ist alles negativ, es bleibt alles negativ, es wird noch schlimmer, schreibt sie halt, wir werden irgendwann taub für die inspirierenden und effektiveren Möglichkeiten, die es gibt, indem wir Kinder und Erwachsene mit Problemen konfrontieren, die sich zu groß anfühlen, um sie zu überwinden. Da sind wir wieder bei dieser
Genau,
Lähmung
Lähmung,
von
ja.
vorhin. Führen wir ungewollt dazu, dass sie sie herunterspielen, abschalten oder sich verschließen. Das heißt, es bleibt irgendwo bei dieser Lähmung. Ja? Sie schreibt weiter, wir schüren eine Epidemie der Hoffnungslosigkeit, die das Schicksal des Planeten zu besiegeln droht. Also in diesem Falle, in ihrem Buch geht es tatsächlich um Umweltschutz. Um die Umweltkrise. Ne? So, sie schreibt weiter, die Umweltkrise ist auch eine Krise der Hoffnung. So, ich finde, das geht aber auch super, leider Gottes, in die Pandemie mit rein, in
Ja.
diese Zeit. Ne? So, also wie wir kommunizieren. Also Plädoyer ist, weniger zumüllen mit, was alles richtig scheiße sein wird. Das sind wichtige Gedanken. Aber auch mal hervorheben, was ist alles möglich? Was haben wir schon geschafft? Wenn man schon in der Psychologie Leuten sagt, ändere dein Verhaltensmuster, sage nicht jeden Tag zu dir, du bist scheiße, du bist wertlos. Warum sollten wir das als Gesamtgesellschaft tun? Und wenn in der Psychologie gesagt wird, versuche das Muster des sich selbst heruntersetzens zu Durchbrechen. Versuche dir klarzumachen, was du alles schon erreicht hast und dass du es wert bist, dass du besser zu dir bist. Warum soll es das nicht gesamtgesellschaftlich geben? Und das wäre dann durch eine stärkere Betonung von Utopien, ja, aber auch eine neue Beschäftigung, ein neuer Diskurs, was Utopien ist, weil wir können jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier 50 neue Titel, die wir einfach als Utopie vermarkten, weil es werden sofort für jeden Titel 100 Leute rauskommen, die sagen, das ist eine Dystopie und keine Utopie. So, das heißt, der Diskurs muss auch neu aufgerollt werden. Das ist wieder natürlich etwas, was auf dem Buchmarkt schwierig ist. Ja. So, Dinge sind, wie sie sind. It is what it is. Okay, können wir das nicht einfach so lassen? Nein, können wir nicht. Das Leben geht weiter. Es entwickelt sich dabei. Ne? So, und genau, also das, genau, und deswegen wäre das halt jetzt so ein Punkt. Also jetzt habe ich ja quasi gerade, das wäre jetzt eine Frage an dich, gerade ja mit dieser Geschichte von wegen irgendwie mal eine queere Romanze, eine queere Romanze lesen. Es geht nur Englisch oder Deutsch, ne? Naja. Wo quasi nicht das Problem ist, dass man irgendwie diskriminiert wird, sondern wo man ganz einfach sich wirklich nur Gedanken machen braucht um die Romanze an sich, um die normalen Dinge des Alltags. Was wäre denn etwas, was du gerne utopisch irgendwie geschrieben sähst?
Achso, eine Sache wollte ich noch zu deinem Beispiel jetzt sagen. Das ist ja auch genau das, was ich gerade meinte mit dem Dystopie, dass du dir den einen Aspekt nimmst und den halt quasi ins unendlich Schlechte ne? Also, dass du diesen Punkt so weiterentwickeln lässt. Und bei einer Utopie würde ich jetzt sagen, was du jetzt gesagt hast, wäre, ist, wir nehmen uns diesen einen Punkt, nämlich, dass das einfach geht, dass die sich lieb haben, ohne dass da irgendwas, ne, dass da irgendwer den mehr im Weg stehen würde, als wäre es jetzt ein Straight Couple in unserer Welt. Das wäre ja dann das Positive so, ne? Weiterdenken. Und diesen positiven Aspekt einfach konsequent durchdenken und dann hast du quasi schon, eigentlich schon eine Utopie an, also eine kleine Utopie, würde ich sagen, aber trotzdem.
Genau, so eine kleine Mikro-Utopie.
Aber das ist ja auch okay und ich glaube, gerade auch deswegen gibt es so viele Leute, die gerne wholesome queer Stories lesen. Wo das einfach nicht so ein großes Problem ist oder wo das halt einfach nicht so krass thematisiert wird, dass die halt beide in irgendeiner Weise queer sind. Oder auch nur einer, geht ja auch. Oder eine. Und ja, was ich gerne, das hatten wir ja schon besprochen kurz, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich gerne utopisch sehen möchte, weil ich fände, also ich bin halt nicht queer, soweit ich es weiß und dementsprechend fände es auch super, solche Sachen zu lesen, wirklich, weil ich dann wüsste, wie die Welt wäre, wenn alle so ein bisschen mehr denken, wie jetzt ich oder wir oder ne, queer Allies und so weiter. Ich hätte unfassbar gerne irgendeine Welt, wo man wirklich rausfindet oder wo es wirklich so ist, dass man einmal konsequent durchdenkt, okay, was wäre, wenn jetzt alle beispielsweise das machen würden, also wenn das gemacht werden würde, was gemacht werden muss, um den Klimawandel zu verhindern. Und darin einfach irgendeine Romance drin, weißt du so? Also im Prinzip so, es ist nicht mehr der Backdrop auf, es wird alles kacke oder so. Oder auch solche Sachen wie, es gibt ja immer wieder so College-Romane, habe ich ja auch gerade gesagt, die ja auch irgendwie so eine Art Eskapismus sind, weil diese Colleges, die da beschrieben werden, die existieren in dieser Weise einfach nicht. Und ich hätte dann unfassbar gerne, dass da einfach mal Geld keine Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Also nicht nach dem Motto, die haben alle reiche Eltern, sondern nach dem Motto, hey, die kriegen alle genug Geld, um zu überleben, während sie studieren. Vom Staat. Also ich meine, das ist jetzt auch was sehr Persönliches natürlich, weil ich auch viele Leute kenne, die das nicht bekommen und so weiter. Aber ich fände so Grundeinkommensfiktion ziemlich cool. Das klingt so nischig und scheiße. Aber ich fände das so cool, wenn halt dieser kapitalistische Scheißdreck von, ja, ich muss einen besseren Job finden, ich muss arbeiten, ich muss da und da wohnen, ich muss dies und das. Und du denkst dir so, Alter, können wir das weglassen? Bitte. Also das klingt so doof. Aber ich fände das so cool, wenn einfach eine süße kleine Story in so da reingenestelt ist, weißt du, so nach dem Motto, hey, wir haben alle genug Geld und wir kriegen es vom Staat und es ist alles okay und wir haben nur noch Probleme damit mit anderen Sachen so, ne? Und das, ich weiß nicht warum, sowas fände ich richtig cool. Ich fände auch richtig cool, wenn mehr Sachen existieren würden, in denen das Klischee von entweder FeministInnen oder Leuten, die sich für Technik, also gerade weiblichen Menschen oder weiblich gelesenen Menschen, die sich für Technik und so weiter interessieren, nicht mehr als Outlier betrachtet wird. Weil ich lese viele Sachen in diesem Genre, weil es ja auf mich zutrifft, da kann ich mich auch mit identifizieren, aber meistens merkt man, dass die AutorInnen selber keine Ahnung davon haben und sich selber nicht für diese Sachen interessieren. Und dann merkt man ganz schnell so, okay, du lässt dich gerade auf das Klischee zurückfallen. Oder du lässt dich auf das Klischee zurückfallen, dass diese Frauen, also sind ja meistens Frauen, dass diese Frauen sehr, sehr rational sind und sehr, sehr harsch und fast keine Emotionen haben und den ganzen Mist. Und dann denke ich mir immer so, wenn ein Mann das studiert und wenn ein Mann Ingenieur wird, dann hat man diese Vorurteile doch auch nicht, oder? Also dann würde ich würde gerne mal das Buch sehen, in dem gesagt wird, ah, der studiert irgendwie Maschinenbau oder so und deswegen hat er keine Gefühle. Ja, aber beispielsweise, wo du gerade was von Queer Stories gesagt hast, ist mir noch Royal Blue eingefallen, also Red, White und Royal Blue, weil da ist es ja so, dass es ganz öffentlich ist, dass sich der Sohn der britischen Königsfamilie in den Sohn der Präsidentin der USA verknallt. Und das ist mir gerade als Utopie, und dass sie zusammenkommen und dass es öffentlich ist. Also nach sehr viel, weil sie gesagt haben, das geht nicht öffentlich, geht nicht, geht nicht, geht nicht, ne? Aber am Ende ist es gut. Und es ist quasi eine Utopie, in der Donald Trump nicht gewählt wurde. Stattdessen eine schwarze Texanerin aus, ne, eine schwarze texanische Demokratin und die am Ende auch noch in 2020 die Wiederwahl gewinnt. Und das war irgendwie auch ein utopisches Lesen, fällt mir
Wow.
gerade ein.
Total, ja.
Ja.
Total, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das ist dann quasi der Hintergrund der Utopie würde eigentlich vieles, vieles an Genres
Ja,
zulassen,
sehr viel.
tatsächlich. Es wäre vermutlich ganz schön, wenn man tatsächlich entsprechend, das wird nicht passieren, da sind wir wieder bei Utopie, wenn man entsprechend das Genre der Dystopie vielleicht auch mal mehr aufweicht, weil das eigentlich das Hintergrundsetting ist irgendwo. Oder es mehr dazu machen würde, wenn man bestimmte Dinge hervorheben will. Also, ach, dass sich aber tatsächlich Dystopien in den letzten Jahren gefühlt immer in der Zukunft abspielen, ist das wahrscheinlich jetzt auch mehr oder minder eingebrannt. Aber weil ich habe jetzt gerade die Schwierigkeit, ich finde das gerade toll, wovon du erzählt hast. Für mich ist das ein Paradebeispiel von einer Utopie in vielerlei Hinsicht. Einmal eben, ne, auf der Hinsicht von was ist gesellschaftlich akzeptiert. Na, wir haben ein bekanntes gesellschaftliches System oder gesamte Konstrukte, sage ich jetzt mal, also in diesem Falle halt, ne, Königshäuser, das kennen wir und dann passiert das da. Und das ist das Utopische. Und dann auch noch, dass quasi wird wahrscheinlich jetzt nicht Mittelpunkt der Geschichte sein, aber dass eben Trump nicht gewählt worden ist und dass wirklich eine schwarze Frau gewählt worden ist, was ich ja echt mega finde. So, und das würde adäquat, wenn man das jetzt mit Dystopien vergleicht, nicht als Utopie
Nö, auf gar
vermarktet
keinen
werden.
Fall.
Und dann überlege ich gerade, na, ich finde das aber auch berechtigt, weil wenn ich jetzt Utopie in meinem Kopf hätte als etwas, was in der Zukunft spielt, würde das ja
Ja.
nicht zutreffen. Aber eigentlich ist es das ja schon. Es ist aber nur ein anderes Genre. Es ist halt wahrscheinlich
Ja,
Romantik.
Großteil schon,
So,
ja.
würde ich jetzt mal
Großteil
vermuten.
schon,
Ja, so, also von daher würde das ja eher unter diesem Label laufen und dann frage ich mich eben gerade, was dem Diskurs besser täte, ob man Utopie draufpappen würde
ja.
oder nicht.
Ist eine gute Frage. Kann ich dir tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich fände es cool.
Mir ist auch zu groß für meinen Kopf gerade.
Mein, glaube ich auch. So krass im Denken bin ich jetzt nicht drin. Ich glaube nur, wenn man das halt auch als Leserin dann mehr als Utopie betrachtet. Und ich meine, mir ist das ja jetzt gerade klar geworden, dass das auch utopische Züge hat, ne? Und dass man sich dem bewusst wird, dass solche Sachen dann schon irgendwie utopisch sind. Ich glaube, dann würde dieses Sprichwort, ach, das ist doch so utopisch, das wird nie passieren, weißt du, ne? Dann würde das halt aufgeweicht werden. Und vielleicht muss es nicht vermarktet werden als Utopie, aber man kann es ja, so wie wir das jetzt machen, als Utopie bezeichnen. Und also zumindest in diesem einen Aspekt. Und dann glaube ich, dass da eine slowly eine Änderung kommen kann. Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwer so groß auf dem Schirm hat momentan. Aber ich fände schon, dass man Utopie und Dystopie so voneinander trennen müsste mittlerweile mal, weil wenn Leute mir erzählen wollen, dass Blade Runner eine Utopie ist, dann nein. Sorry.
Nee, oder halt auch nur teilweise dann wiederum. Also es geht halt irgendwie nicht, es geht halt irgendwie auch nicht weit genug. Ich habe auch gerade schon überlegt, wo du dich gerade entschuldigt hast für deine Grundeinkommensutopie. Was du gar nicht musst, bei mir schon gar nicht. Und ich schwöre dir, bei deinen HörerInnen
Wahrscheinlich
auch nicht. Ich glaube, dass eine Utopie per se nur nischig sein
Ja, ich
kann.
glaube auch.
Weil es nicht möglich ist, da sind wir wieder bei diesem Gesamtding, also es ist wahrscheinlich nicht möglich, ein riesiges Konstrukt an Utopie zu machen, wo 99,9% aller Menschen drin glücklich sind.
Ja, aber du kannst auf der anderen Seite eine Dystopie machen, wo 99,9% aller Menschen sagen, oh, das sollte nicht so sein. Weißt
Ja, Moment, im Moment, reden wir jetzt von den Leuten, reden wir jetzt von den RezipientInnen oder von den fiktiven Personen, die da
So,
drin
nee, von
leben?
Rezipient.
Ich meinte jetzt gerade die
Ach
fiktiven.
so, ah,
Ah,
okay.
okay.
Ja, die fiktiven Leute in den meisten Utopien, die ich jetzt aufgezählt habe, da finden das natürlich auch nicht alle gut. So, ne? Aber es ist schon eine
Ja.
Utopie, weil es in Anführungszeichen besser ist als bei uns. Also die Rezeption innerhalb der Geschichte ist besser. Die Rezeption von uns hier,
Ja.
ich glaube, viele wären auch da so, ja, ist doch super, wenn Donald Trump nicht gewählt werden würde. Aber ich glaube,
Auf jeden
du
Fall.
könntest mehr Menschen dann dazu bringen, zu sagen, dass The Handmaid's Tale eine ziemlich krass beschissene Welt ist. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also du
Ja, okay.
kannst mehr Leute dazu kriegen, irgendwas doof zu finden oder zu sagen, ja, so sollte es auf keinen Fall sein, als du Leute dazu bringen kannst, sich zu einigen. Oh, so wäre es besser. Weißt du?
Und das finde ich aber auch vollkommen
Ja.
okay. Und das finde ich ist einfach auch eine Feststellung, die realistisch ist. Also ich meine das jetzt nicht als Eigenlob, sondern ich meine das jetzt gerade so bei mir so, oh, Erkenntnis, das menschliche Wesen. Ne? Wir sagen, in der Schule sagen wir dazu immer ganz gerne Heterogenität. Die Vorteile von Chancen und Vorteile von Heterogenität. Ja? Wenn du studiert hast, kannst du es nicht mal hören, aber es ist eigentlich faktisch das, was nun mal überall ist. So, wir sind alle sehr unterschiedlich und selbst wenn man, ich sage jetzt mal, dass ein ähnliches Upbringing hatte, wenn man eine ähnliche Ausbildung hatte, wirst du dich immer noch anders entwickeln als die andere
Ja.
Person. Da werden immer noch genug Unterschiede sein. Und deswegen glaube ich auch, dass es aufhören muss, dass Utopie als etwas verlangt wird, dass bei Utopie danach verlangt wird, dass es etwas ist, was 99,9% aller RezipientInnen zufriedenstellt. Das ist nicht möglich. So, es wird immer ein Nischenthema sein. Jede Utopie ist immer eine Nische. Was zum Beispiel vor gefühlt 300 Jahren Thomas Morus geschrieben hat, also Utopia, woraus quasi dieses Genre
Ja.
entstanden ist, war im Prinzip eine Art frühkommunistische Vorstellung.
Das ist,
Würde er wahrscheinlich
es
nicht so
ist sehr
benennen,
krass, wenn
aber.
man, also ich habe das auch gelesen, wenn man sich dieses Buch anhört und wenn man dann so denkt, also man denkt ja so, okay, wow, Utopia. Also das, was das Genre erfunden hat, ne, so, wow, was muss da
Ja.
sein? Und dann stehst du da und so, oh. Oh. Das ist ja das, also, ne? Also das ist, also du stehst da und denkst dir so, ach so, ja, also so utopisch ist das ja aus unserer Sichtweise jetzt auch nicht mehr, ne? Also ich meine, christliche Utopien sind ja, ne, Land, wo Honig und Milch fließen und so weiter und so fort, ne? Und dann halt dieses, ja, wir sind hier auf einer Insel und für ihn war das utopisch und ich würde sagen, und ich würde es nicht mehr als Utopie bezeichnen, auch wenn ich, weil ich mich, glaube ich, daran erinnere, dass die Frauen da nicht so eine hohe Stellung hatten, also aber da müsste man nicht jetzt, also da war ich
Nee.
jetzt, da bin ich jetzt nicht mehr so on top. Also, ja. Aber
Aber arbeiten musste man halt quasi
genau.
ständig. Es gab halt irgendwie gar nichts anderes. Also du musstest dich komplett als Individuum dem Gemeinwohl unterordnen. Also das Individuum ist aufgelöst
Genau.
worden. Und das ist so, wenn er das utopisch fand und er wird sicherlich auch, also wenn es das damals schon gegeben hätte, so das Wort, ne? Aber so wird er sicherlich auch AnhängerInnen gehabt haben, die das auch so fanden und gesagt haben, ey, cool, ne? Es gibt aber auch genug Leute, die damals und heute sagen, nee, Dankeschön. So, also ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen fasziniert, dass man als Individuum etwas sich vorstellt, wo Individualität aufgelöst
Ja,
wird.
krass, ne?
Weil nur die Individualität hat dieses Produkt, dieses Gedankenprodukt erst überhaupt bewirkt. Also, Da habe ich auch gedacht, so ein bisschen so, okay, du machst dich gerade selber redundant als Künstler, ne? Aber
Ich finde
okay.
es auch krass. Also
Das
Thomas
nur am
Morus
Rande.
als jemand, der, soweit ich das weiß, schon Geld hatte. Ne? Also, ja, englischer Staatsmann, ne? Ein Lordkanzler, ach du Geil. Ja. So, ne? Und dann kommt er an mit, ja, in der idealen Welt würde man Reichtum verachten. Dude, was? Dude, wie? Das ist so eine Reichenperspektive, ne? Also.
Ja, ist es. Das ist dieses Geld allein macht nicht glücklich. Auch weißt
Sagst du, wenn du genug Geld hast,
du. Auch
mein
weißt du. Richtig.
Dude. Ja, genau. Aber ich find das sind unfassbar gute Takeaways, die wir jetzt hier zusammen diskutiert haben, irgendwie. Von denen ich mir
Yes.
auch gar nicht so bewusst, denen ich mir nicht so bewusst war im Großteil. Ich glaube aber auch, wir haben uns jetzt so in so eine, also ich glaube, wir haben das jetzt so einmal schön umkreist, das Thema. Einmal so auf den Punkt gebracht. Okay, dann glaube ich, dass wir das Thema einmal so komplett besprochen haben, so wie wir es haben wollten. Und ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwelche, also die ZuhörerInnen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik, Bemerkungen, sonst was habt, vielleicht Buchempfehlungen zu Utopien, zu utopischen Gesellschaftsformen, gerne immer her damit. Ich, ne, inkofbooks.com und Twitter @inkofbooks und auf Instagram auch genauso das Gleiche. Steffi, wo kann man dich finden?
Fieberherz.de, auf Twitter Fieberherz, auf Instagram Fieberherz.
Super, kann man sich gut merken. Genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut und ich fand die Diskussion sehr ergiebig und sehr gut. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns oder hören wir uns eher in der nächsten Folge.
Sehr cool. Bis dann. Ciao.